Super, danke schön. Ich habe nämlich meine Lesebrille vergessen. In weiser Vorausahnung habe ich meine Schriftgröße um einen Punkt vergrößert. Mal gucken, ob mir das heute gelingt hier. Heute am Heiligen Abend spreche ich natürlich über Jesus, ganz klar. Aber eine Episode, die noch vor der Geburt Jesu passiert ist. Und zwar fängt sie an mit Zacharias, als Maria noch gar nicht schwanger war. Und dieser Zacharias, der war ein frommer Mann. Er war Priester gewesen, schon von Berufs wegen hätte er sich eigentlich auskennen sollen. Und ja, eigentlich auch voll des Glaubens sein sollen, oder nicht? Haben doch die Frommen so an sich. Er war kinderlos und damals war das ein bisschen schlimmer wie heute. Also das war negativ belegt. Und obwohl er Gott anflehte, dass er ein Kind bekommen sollte, passierte bis ins hohe Alter gar nichts. Und dann hatte er eine übernatürliche Begegnung. Ein übernatürliches Erlebnis. Aber er hat es leider nicht mit Glauben verbunden, nicht mit Vertrauen verbunden. Komisch, oder? Vielleicht sitzt hier einer unter euch, der sagt, na ja, also wenn mir ein Engel begegnen würde, dann würde ich glauben. Selbst dieser fromme Zacharias hat diese Begegnung nicht mit Glauben beantwortet. Vielleicht hat es ja doch mehr mit Entscheidung zu tun, als wir glauben. Zacharias hatte eine Begegnung mit einer Lichtgestalt und die ihm ankündigte, dass er doch ein Kind bekommen sollte, dass seine Gebete erhört wurden, nämlich die Geburt seines Sohnes. Aber er glaubte nicht so richtig. Wie soll das gehen? Unser Gott, also so wie ich ihn auch kennengelernt habe, ist ein Gott der Beziehung. Der liebt dich und mich mehr, als wir überhaupt glauben können und hat beschlossen, hier in dieser Situation da pädagogisch zu reagieren. Manche kennen vielleicht die Geschichte. Nämlich mit dem Organ, wo dieser Theologe, sage ich jetzt mal, Zacharias, seinen Unglauben ausgesprochen hat. Dieses Organ hat er erstmal außer Gefecht gesetzt. Er wurde stumm, konnte nichts mehr sagen. Er kommunizierte dann mit so einem kleinen Täfelchen. Sprachcomputer gab es leider damals noch nicht. Ganz schön demütigend für einen Priester. Aber er hatte dadurch auch Zeit, schweigend mal über sich und der Situation nachzudenken. Und es zeigt Früchte. Zacharias, ich weiß nicht ab wann, aber ziemlich bald danach tut das, was Gott ihm aufgetragen hat. Gegen alle Traditionen nennt er seinen Sohn Johannes. Die Menschen um ihn herum sind verwundert. Und in diesem Moment, als er sich gegen die Meinung von Menschen entschieden hat und für den Willen Gottes, was passiert? Er fängt wieder an zu reden. Und wie? Nicht nur, dass er die Worte wieder in grammatikalisch-logischer Folge aneinander reiht, sondern es kommen auf einmal göttliche Worte heraus. Die Bibel sagt, dass der Heilige Geist auf ihn gekommen ist und göttliche Worte ausgesprochen hat. Gott hat sein Herz voll gemacht. Und wovon das Herz voll ist, das sprudelt über. Am Anfang hat er Worte des Unglaubens ausgesprochen. Und jetzt, boah, was ganz anderes. Ich möchte euch da teilhaben lassen. Steht in Lukas Evangelium 1, die Verse 68 bis 74. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, dass er sein Volk angesehen und ihm Erlösung geschaffen hat. Er hat uns denn das Horn des Heils aufgerichtet im Hause Davids, seines Knechtes, wie er geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von Ewigkeit her. Rettung von unseren Feinden und von der Hand aller, die uns hassen, um Barmherzigkeit zu üben an unseren Vätern, seines heiligen Bundes zu gedenken, des Eides, den er, Abraham, unserem Vater geschworen hat, uns zu geben. dass wir gerettet aus der Hand unserer Feinde ohne Furcht ihm dienen sollen, in Heiligkeit, Gerechtigkeit vor ihm all unsere Tage. Boah, da steckt so viel drin. Unsere Zeit ist begrenzt. Ich werde nur wenige Punkte daraus jetzt behandeln. Das Erste. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, dass er sein Volk angesehen hat. Gott sieht die Menschen, wie sie sich abgerackert haben. Damals wie heute, um die Probleme dieser Welt zu lösen und kommen dennoch nicht auf den grünen Zweig. Apropos grüner Zweig, fällt mir ein gutes Beispiel ein. Die letzte Klimakonferenz ging ja irgendwie nicht so gut aus, ne? Da ist mir so ein Bild eingefallen, die Menschheit rast mit einem hochtechnisierten Fahrzeug auf dem Abgrund zu und tatsächlich gibt es immer noch Nationen auf dieser Welt, die darüber diskutieren, ob wir überhaupt bremsen sollten. So kommt mir das vor. Doch wir müssen gar nicht so weit weggucken in die Welt oder auch in die Geschichte. Wenn wir uns in unsere eigenen Familien hineingucken oder die Familien unserer Nachbarn, in die kleinste soziale Zelle, da sehen wir schon, was da kaputt ist. Ein Großteil der Ehen wird geschieden. Ich habe mal nachgeschaut, die durchschnittliche Ehe hält 15 Jahre, auch nicht so viel. Streit, Konflikte, Egoismus und selbst vor den Kirchentüren macht es keinen Halt. Und Gott sieht das. Und wenn ich ehrlich bin und auf mich selber schaue, meine eigene Fehlerhaftigkeit, Verletzungen, die ich anderen zufüge, wo mir doch bewusst sind, ich will doch auch nicht verletzt werden. Heute Morgen habe ich noch eine Tochter zur Schnecke gemacht, weil irgendwie was passiert ist, was nicht hätte sein sollen. Super. Meine eigene Widersprüchlichkeit, ich reg mich über andere auf und tue im Prinzip doch auf eine andere Art und Weise genau das Gleiche. Gott sieht das. Gott sieht mich. Gott sieht dich. Er sieht den Nachbarn. Er sieht die Menschen hier in Oberramstadt. Er sieht unsere Nation. Er sieht die ganze Menschheit. Zacharias drückt es aus. Gott hat sein Volk angesehen. Und ich glaube, dass Gott das zutiefst jammert. Seine Geschöpfe, seine geliebten Kinder, die kriegen es einfach nicht hin. Sind wir doch mal ehrlich. Verloren irren wir wie hirtenlose Schafe umher, hat später Jesus mal gesagt. Abgewandt von Gott und schwimmend im Meer der Möglichkeiten einer reichen, angeblichen freien Gesellschaft, zappeln wir uns ab und drohen zu ertrinken. Wer rettet uns? Wer rettet uns? Vielleicht sagst du aber auch, naja, komm, läuft doch alles nicht so schlecht. Ich fühle mich gar nicht wie ein Ertrinkender. Vielleicht gibt es aber auch eine unterschiedliche Wahrnehmung zwischen dem Gefühl und der Wirklichkeit. Vielleicht mag es ja auch daran liegen, dass wir gar nicht mehr so richtig zur Ruhe kommen. Dass wir ständig mit irgendetwas beschäftigt sind. Ständig beschallen wir uns mit irgendwelchen Sachen. Ständig gibt es irgendwelche Medien, die uns zublubbern. Nur um ja nicht zur Ruhe zu kommen. Dann müsste ich ja nachdenken über die Gebrochenheit dieser Welt und meine eigene auch. Ja, nicht nachzudenken über mich und meine eigene Widersprüchlichkeit. Warum darf ich hier in der westlichen Welt im Wohlstand aufwachsen, während fast 1 Milliarde Menschen täglich hungern? Und die Geschichte hat gezeigt, dass der Mensch es noch nie geschafft hat, die Ressourcen, die hier sind, und es sind ausreichend Ressourcen da, gleichmäßig zum Wohlstand aller zu verteilen. Ich war Anfang Oktober in Pakistan gewesen, bei sogenannten Arbeitssklaven. Gibt doch keine Sklaven mehr in Deutschland, auf der Welt. Doch, gibt es. Mehr als es jemals gegeben hat in der Geschichte. Warum gibt es solche Menschen? Warum lebe ich in einem Haus mit 5 anderen Personen und dort leben 30 Kinder in einem Waisenhaus mit ähnlicher Größe? Warum verletze ich immer wieder andere Menschen, obwohl ich doch selber nicht verletzt werden möchte? Warum fügt mir jemand Leid zu, obwohl ich mich doch nicht schuldig gemacht habe? Warum tue ich, denke ich, sage ich böse Sachen, obwohl ich doch weiß, dass es nicht gut ist? Und ich denke, diese Fragen könnten wir endlos fortführen. Fragen und Probleme, die menschlich einfach nicht zu lösen sind. Und für mich und hoffentlich für dich auch gibt es nur eine Antwort. Wir müssen einfach zugeben, dass wir erlösungsbedürftig sind. Ich kann mich nicht aus eigener Kraft aus dem Sumpf ziehen. Geht nicht. Aber Gott hat eine Antwort. Er hat einen Plan, einen Heilsplan. Und Gott spricht durch Zacharias hier mehrfach, dass er das, was er sieht, nicht so belässt, sondern er möchte uns etwas geben, er möchte uns etwas schenken. Errettung. Zacharias sagt, Gott, er hat Erlösung geschaffen. Er hat uns das Horn des Heils aufgerichtet. Was ist das denn, das Horn des Heils aufgerichtet? Das ist ein Bild aus dem Alten Testament. Und zwar, damals war es ja noch so, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja. Und wenn jetzt jemand aus Versehen jemand getötet hat, ja, kam bei der Verwandtschaft nicht so gut an. Und er hätte auch getötet werden dürfen. Aber wenn er eben die Hörner, und da gab es am Opferaltar im Tempel, gab es Hörner, wenn er die angefasst hat, dann war er gerettet. Auch eine Art von Errettung, Erlösung. Und des Weiteren spricht Zacharias, Gott hat uns gerettet von unseren Feinden. Früher haben die Menschen wahrscheinlich was anderes unter Feind verstanden wie wir. Aber ich denke, wenn ich durch die Reihen gehe, was ist dein Feind, würden, glaube ich, ganz viele Sachen zusammenkommen. Gott hat uns gerettet. Und jetzt sind wir mitten in der Weihnachtsbotschaft. Zacharias sagt voraus und der Engel verkündigt es im Kapitel später, im Vers 11. Euch, haben wir heute schon gehört, euch ist heute ein Retter geboren. Ein kleines Kind in Windeln gewickelt und in der Krippe liegend. Er macht ein Ende mit der Widersprüchlichkeit in der Welt, die wir täglich in den Nachrichten sehen. Er ist der gute Hirte, der in die Welt gekommen ist, damit er seine Schafe rettet. Und wenn wir vor lauter Beschäftigung beim Abgrasen die Orientierung verloren haben, wenn sie Angst haben in der Nacht, weil Raubtiere sie umschleichen und töten wollen, wenn sie einfach nichts mehr zu fressen haben, weil sie den Hirten verloren haben. Und Jesus, den wir heute feiern, hoffentlich ordentlich. Wenn Jesus, er rettet uns aus dieser Orientierungslosigkeit einer zerfallenen Wertegesellschaft. Jesus rettet uns aus unseren Ängsten. Und die können sich ganz unterschiedlich äußern. Jesus, er rettet uns aus unserem Hunger und unserer Sehnsucht nach wahrem Leben. Leute, Christus der Retter ist heute geboren. Amen. Das ist doch eine gute Botschaft. Er rettet. Der erste Schritt ist, und da hat die Moni ja auch schon was gesagt, wir müssen es erstmal erkennen. Ne? Was ist eigentlich da drin in dem kleinen Samen? Was ist wirklich da drin? Erkennen. Und natürlich auch feststellen, ich bin erlösungsbedürftig. Ich brauche einen Retter. Und das dritte ist, natürlich, wir müssen uns auch retten lassen. Es nützt nichts, wenn ich am Ertrinken bin und mir schmeißt einer einen Rettungsring zu und ich schnapp ihn mir nicht. Jesus, der Retter, er will unsere Zerrissenheit und unsere Widersprüchlichkeit, unsere Begrenztheit, unsere Gebundenheit erlösen. Er ist der Erlöser. Was ist zu tun? Vielleicht nehmen wir uns da ein Beispiel an den Hirten und an den Wissenschaftlern des Ostens, den Weisen damals. Vielleicht mal alles stehen und liegen lassen und mal zur Ruhe kommen. Vielleicht mal aus der Mühle des Alltags und des angeblichen, ich muss noch, sich einfach mal befreien, zur Ruhe kommen, Zeit zum Nachdenken sich nehmen. Vielleicht zwischen Festtagsbraten, Verwandtenbesuche und Blockbuster sogar noch Gott zu ehren und ihn anzubeten, weil du neu begriffen hast, was dieser Jesus für dich getan hat. Jesus, der Erretter. Jesus, der Erlöser, ist geboren. Und vielleicht gehörst du aber auch zu denjenigen, die an diesen Weihnachtstagen das zum ersten Mal erkennen. Ja, ich brauche einen Erlöser. Dann kannst du, wenn du möchtest, heute noch ein Kind Gottes werden. Und wenn du willst, kann ich dir auch gerne dabei helfen. Christus, der Retter, ist geboren. Amen.